Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In dieser Lesart-Sendung lesen wir gleich Bilder, schön romantische Fotos von Markus Söder und Friedrich Merz. Die Parteichefs, die haben schöne Bilder von sich verbreitet, wie sie fröhlich zusammen auf einer Bank sitzen, im Wind mit wuscheligem Haar an einem See in Bayern. Markus Söder hat ein Bild davon getwittert und dazu geschrieben: Neustart, CDU und CSU schließen sich wieder eng zusammen. Diese Söder und Merz am See-Bilder, die wollen wir genauer lesen. Mit dem Publizisten Matthias Greffrath. Ich grüße Sie, seien Sie willkommen.
Hallo.
Ja. Dieses fröhlich auf der Bank-Foto von den beiden, was erzählt Ihnen das denn?
Naja, zunächst mal muss man den Hintergrund auch betrachten. Das ist schon interessant. Es ist mitten im Winter und es liegt kein Schnee in Bayern. Das wird vielleicht auch Thema sein dann vielleicht bei dem Gespräch. Aber zunächst mal, die beiden sind ja mal bezeichnet worden als zwei Skorpione im Glas, wie sie so freundlich miteinander umgehen. Ich habe mir mal zu diesem Bankbild, die lächeln sich an, der Söder so wohlwollend und der Merz so ein bisschen schelmisch, wenn man sich da jetzt, sagen wir mal, so Sprechblasen à la Mickey Maus dazu denkt. Dann sagt der Söder: Ich finde das ganz toll, wie du mit deinen Millionen jetzt auf einmal den Sozialanwalt spielen kannst mit deinen zwei Flugzeugen. Und der Merz gibt zurück: Naja, ich habe von dir gelernt, mein Lieber, wie du die Wende gekriegt hast zum grünen Söder vor 2 Jahren, als die Sache mit den Bienen war. Das war auch schon ganz toll, da habe ich mich doch sehr an dir orientiert.
Also Sie lesen das als Comic, was die beiden da aufhören.
Naja, man kann es schon deshalb als Comic lesen, weil der Söder hat ja nicht nur ein Bild gepostet auf Instagram. Ich meine, die Leute gehen jetzt dazu über, das ist so ein bisschen wie in Amerika allmählich, ihre eigene Presse zu machen. Also, da ist der Trump als Vorbild im Hintergrund deutlich zu spüren, denke ich. Und der hat eine ganze Serie gemacht. Und die Serie, wenn man die jetzt so hintereinander betrachtet, die Bilder, da kommt eine richtige Graphic Novel raus, würde ich mal. Könnte man draus machen, wenn man sie hintereinander liest.
Ja. Und die welche Geschichte erzählt?
Naja, auf dem zweiten Bild, da stehen sie nebeneinander auf dem Steg und der Söder ist natürlich ein raffinierter Hund. Der hat den Merz so hingestellt, dass der von der Seite so ein bisschen aussieht wie Mr. Burns aus der Comic-Serie.
Aus welcher?
Die Simpsons. Das ist der Fiesling, der irgendwie mit Kindern gemein umgeht. Also er steht da so ein bisschen Schultern hoch und die spitze Kinn nach vorne. Ist übrigens auch in den Bemerkungen dann am Rande in Instagram bemerkt worden. Und mit ausgestrecktem Arm zeigt der Söder auf die Berge und sagt: Ja, Mai, da sollen wir Windräder hinstellen, das wäre doch richtig schade. Und auf dem nächsten Bild sitzen sie dann wieder auf der Bank und der Söder blickt auf die andere Seite und sagt: Aber so ein kleines, kompaktes Atomkraftwerk, du redest ja wieder davon, mein lieber Friedrich, das würde sich doch in die Landschaft hier wunderbar einpassen. Und so geht das dann weiter, dann stehen sie nochmal auf dem Steg und reden darüber, wie man sich eigentlich am positivsten in die Kamera dreht. Der Merz sagt: Also ich habe mit meiner Glatze kein Problem mehr, aber ich weiß genau, mein Lieber, warum du dich immer nur von vorne fotografieren lässt. Bei dir ist ja auch schon ganz schön kahl hinten.
Wie schön, was Sie alles hören bei diesen Fotos.
Naja, die Fotos, eben. Also Fotos erzählen Geschichten und die Pressefotos, da leide ich seit Jahren drunter, erzählen eigentlich keine Geschichten mehr, sondern zeigen immer nur die Gesichter von vorne. Es gab mal in den 90er Jahren wunderschöne Fotos, vor allen Dingen in England, wo dann in den Konferenzen nicht der Minister gezeigt wurde, sondern nur die Ferse vom Minister und dahinter der Aktenkofferträger, der da schwer an den Unterlagen schleppte. Das waren auch Geschichtenbilder. Naja, und diese Geschichte von Söder und Merz, die endet auf dem Steg, wo sie dann sozusagen sich versprechen, einer von uns wird es werden, wir wissen es noch nicht. Und dann gehen sie nebeneinander gegen den Wind. Zwei doch allmählich älter werdende Männer, immer noch in den besten Jahren, mit dünnen Beinchen, wehenden Haaren. Der Merz versucht etwas unbeholfen, dem Söder, der durchaus die bessere Statur abgibt, breiter und naturburschiger, so auf die Schulter zu klopfen, aber so mit so ein bisschen ausgestreckten Arm und man weiß nicht, versucht er ihn dann doch irgendwie ins Wasser zu schubsen auf dem nächsten Bild, was nicht mehr in der Serie ist.
Herr Greffrath, dass diese Bilder so angekommen sind, also alle Zeitungen haben sich damit beschäftigt, oder viele Zeitungen haben sich damit beschäftigt, im Netz ist das hoch und runter gelaufen, wir reden jetzt darüber, zeigt doch irgendwie auch, dass wir doch irgendwie einen Hunger haben nach solchen Erzählungen aus der Politik, oder?
Naja, ich würde es eher pessimistisch. Ja, natürlich. Also wir haben Hunger nach Aufbruch. Das Schlimme ist, wenn die 6-mal Aufbruch sagen, dann haben wir uns auch schon wieder dran gewöhnt. Wir haben einen Hunger nach spannenden Geschichten, weil das Leben ansonsten im Augenblick nicht so spannend ist mit Corona. Und ich glaube aber, dass diese Fotos so eingeschlagen sind, weil sie eben Geschichten erzählen und die Presselandschaft ansonsten ziemlich langweilig geworden ist, was die Bilder angeht.
Das sagt Matthias Greffrath zum Markus Söder und Friedrich Merz Comic oder Fotoroman oder wie immer man dazu sagen will. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Jetzt gehen wir hier in ein Pompeji, also an einen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist. Und das ist ein Pompeji mitten in Deutschland, in Thüringen. Wir gehen da in ein Haus, in dem jahrelang nichts verändert wurde. Da stand alles so da, als ob die Bewohner jederzeit zurückkommen würden, obwohl jahrelang eben niemand mehr dort war. Die Schriftstellerin Tanja Lange hat einen Text über dieses Haus geschrieben für das Fotobuch Das Haus. Guten Tag, Frau Lange.
Hallo, guten Morgen.
Es gibt eben Fotos von diesem pompeianischen Haus in Thüringen und auf diese Fotos beziehen Sie sich mit Ihrem Text. Bevor ich den ganzen Hintergrund erkläre, vielleicht schauen wir erst mal zusammen auf ein Foto. Gibt es da eins, wo Sie am stärksten so die Anwesenheit der ganzen Zeitschichten in diesem Haus, die Anwesenheit der Geschichte wahrnehmen?
Das ist gar nicht so einfach für mich, weil das natürlich jetzt zusammengewachsen ist zu einem Konglomerat von vielen Fotografien. Vielleicht das Bild des ehemaligen Tante-Emma-Ladens, also praktisch der Ursprungskolonialwarenladen der Familie, der dann zur Schmiede umfunktioniert wurde. Und
jetzt haben wir Frau Langer verloren, wie es mir scheint. Dann werden wir versuchen, sie anzurufen. Dann kann ich mal kurz den Hintergrund erklären der ganzen Geschichte. Also ein Haus in Thüringen oder eigentlich ein ganzer Hof. Dort hat ein Schmied gelebt mit seiner Frau. Der Schmied ist 1995 gestorben. Seine Frau kam dann etwas später in ein Altenheim und dann stand das ganze Haus 12 Jahre lang leer. Bis der Enkel des Schmieds, der Bildhauer L. Dölle, der hat begonnen, sich mit diesem Haus zu beschäftigen. Er hat zusammen mit seiner Partnerin, der Fotografin Barbara Schnabel, Räume fotografiert, Gegenstände aus diesem Haus fotografiert und es auf diese Weise festgehalten. Es gab eine Ausstellung dazu. Jetzt ist ein Buch dazu entstanden mit eben diesen Fotografien, wo man mit den Fotos durch das Haus wandern kann und einem Text von Tanja Langer. Es läutet, wenn Frau Langer jetzt abnimmt, dann können wir mit ihr sprechen.
Hallo?
Da ist sie. Frau Langer, Sie hören mich wieder. Wunderbar.
Ich höre Sie wieder, sorry.
Ja, ist nicht Ihr Fehler. Ich habe gerade ein bisschen den Hintergrund erzählt, wie es zu dieser stillstehenden Zeit gekommen ist. Sie haben schon vorhin kurz gesprochen über den Kolonialwarenladen. Was hat denn der Kolonialwarenladen mit der Schmiede da zu tun? Sie wollten uns gerade von diesem Bild erzählen und von den Zeitschichten, die darin stecken.
Also die Familie hatte zunächst einen Kolonialwarenladen, der im Zweiten Weltkrieg von der zweiten Frau des Opas geführt wurde in der Schmiede. Der Opa war im Krieg und in der Zeit haben eben viele alleinstehende Damen solche Tante-Emma-Läden betrieben, daher auch der Name Tante-Emma. Und in diesem Bild sieht man eben die Schubladen für Zucker und Reis und Kaffee. Und das ist für mich so ein Bild, wo so diese Vielfältigkeit, in der das Haus genutzt wurde, immer wieder neu umfunktioniert wurde, so besonders präsent ist.
Mhm. Und später hat dann der Schmied, glaube ich, seine Sachen da untergebracht in diesen Schubladen, die aus dem Laden noch stammen. Ich muss sagen, als ich mir diese Fotos angesehen habe, ich stand auf einmal wieder im Haus meiner Großmutter. Die ist vor 25 Jahren ungefähr gestorben. Das war auch so ein Haus auf dem Lande in der DDR, wie das Haus des Schmieds, nicht in Thüringen, sondern in Brandenburg. Wie war das bei Ihnen, Frau Lange? Haben die Bilder Sie auch in Ihre eigene Geschichte vielleicht zurückversetzt?
Das ist eigentlich sehr ulkig, weil als Barbara Schnabel und L. Dölle, das Künstlerpaar, zum ersten Mal diese Arbeiten als Erinnerungsarbeit gezeigt haben in Berlin im Haus am Lützowplatz, da haben viele Besucher gesagt, ach, ich rieche hier ja glatt den Schrank von meiner Tante sowieso oder ich erkenne das Schlafzimmer meiner Großeltern. Das ging mir absolut überhaupt nicht so, weil meine Familie war praktisch eine Flüchtlingsfamilie aus Oberschlesien und musste alles komplett neu kaufen.
Wir reden hier über ein Buch namens Das Haus. Das ist ein Haus in Thüringen, in dem ein Schmied mit seiner Frau gelebt hat. Dann stand das Haus lange Zeit leer, bis ein Künstlerpaar, Barbara Schnabel und El Dölle, dieses Haus fotografiert haben und damit ja, das Vergehen der Zeit, die Anwesenheit von früherem Leben festgehalten haben in diesem Haus. Tanja Langer, die Schriftstellerin, hat einen Text dazu geschrieben. Frau Langer, wir haben gerade darüber gesprochen, über unsere Großeltern. Und Sie schreiben interessanterweise in Ihrem Text, nicht selten sind es die Großeltern, die uns mindestens so stark wie unsere Eltern prägen, wenn nicht stärker. In dieser Schicht entdecke ich viele Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen der 1960er Generation Ost und West. Sie sind Jahrgang 1962. Was haben Sie denn da für Gemeinsamkeiten entdeckt zwischen Ost und West?
Ja, vielleicht muss man sagen, dass in diesen künstlerischen Arbeiten des Paares viele Bilder so wie so eine Täuschung funktionieren. Also man sieht zum Beispiel eine alte Tapete, man sieht eine Kittelschürze, man sieht Puschen und man denkt sofort so typisch DDR. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, das so wie eine Archivarin zu betrachten und zu fragen, wie kommt eigentlich dieser Gegenstand dazu, dass ich denke, das ist typisch DDR? Und dann stellt sich heraus, dass das zum Beispiel Vorkriegsmöbel sind, die unsere Großeltern Ost wie West geteilt haben in einem gemeinsamen Land. Oder dass es bestimmte Vorratshaltungen gab, die man eben auch von den eigenen Großeltern kennt. Kamen wir dann darüber zu sprechen, welche Erfahrungen haben eigentlich die Großeltern in den 20er Jahren gemacht, in den 30er Jahren? Ich bin selber ein Opa-Kind und habe ganz viel mitbekommen von den Geschichten, die mein Opa erzählt hat, vom Krieg, von der Gefangenschaft, von der Zeit vor dem Krieg, wobei natürlich der Nationalsozialismus immer so mit Fragezeichen versehen war. Und da haben wir plötzlich gemerkt, dass viele Ideale oder auch Gebrochenheiten in den Lebensläufen unserer Großeltern Ost wie West doch gar nicht so weit voneinander entfernt waren. Und das ist mir sehr oft passiert. Also seit der Wende habe ich immer Freunde im Osten gehabt, die also ostsozialisiert waren, wie ich westsozialisiert war. Und wenn wir anfingen, über unsere Großeltern zu reden, hatten die ähnliche Eigenheiten, ähnliche kleine Alltagsrituale. Also ich will das jetzt gar nicht so pauschalieren, aber es gab da so Momente auch einer historischen Erfahrung, wie den Krieg, die Armut oder das Wiederaufbauen des Landes, die sich doch berührt haben und die uns auch geprägt haben.
Es gibt noch ein anderes Motiv, wo sich Ost und West vermischen oder überlagern in dem Buch, bei der Kittelschürzenproblematik. Erzählen Sie doch bitte, was es mit den Kittelschürzenbildern auf sich hat.
Das war eben sehr süß, als in dieser Ausstellung, also die beiden haben ja so, also Barbara Schnabel hat oft Fotografien der Räume gemacht, sodass man praktisch auch in dem Buch so ein bisschen wie durch die Zimmer des Hauses wandern kann, immer unter einem anderen Aspekt. Während der Bildhauer und bildende Künstler El Dölle oftmals auch so einzelne Motive wie das Muster einer Tapete, was sich dann verselbstständigt wie in den Augen eines Kindes fotografiert hat. Und die beiden haben eben auch einzelne Gegenstände wie so Objekte isoliert und dadurch auch so kostbar gemacht, so auch die Kittelschürze.
Also und die stehen dann auf den Fotos so auf weißem Grund wie in einem Museum, ne?
Genau, und die waren eben in der Ausstellung in so einer Vitrine, sodass man die eben auch wie so ein Relikt aus einer anderen Zeit angucken konnte. Und da haben eben viele Leute gesagt, ach guck mal hier, die Kittelschürze, typisch DDR. Und als wir der Geschichte dann nachgegangen sind, haben wir festgestellt, es gab eben die Kittelschürzen, die aus dem Westen geschickt wurden, aus Nylon. Und es gab die Kittelschürzen aus der DDR-Fabrikation, aus Dederon. Und da ist eben so eine typische Übersprungshandlung gewesen, dass man dieses etwas altbackene, altmodische Hausfrauenkostüm einfach so abschiebt. Ja? Also so Leute aus dem Westen sagen, naja, das tragen die in der DDR, das haben die in der DDR getragen. Dabei wurde es in Westdeutschland produziert und natürlich genauso getragen. Und das sind so kleine Spielereien, mit denen man auch so mit den Erwartungen des Betrachters arbeiten kann.
Und da sind wir auch auf einer Fährte. Also das Buch, das wirft so viele verschiedene Themen auf. Wir haben über die Großeltern gesprochen, über die Zeitschichten, die in so einem Haus stecken und diese Gegenstände. Jetzt waren wir bei den Kittelschürzen, aber da gibt es auch viele andere. Auch die Art, wie sie fotografiert sind, eben dieses, was Sie gerade beschrieben haben, dass die Sachen freigestellt sind, wie die Grafiker sagen, also dass man sie ohne Umgebungsbezug sieht. Es gibt zum Beispiel eine Seite, da sind 9 Messer nebeneinander, so alte Schmiedemesser. ist aber in ganz unterschiedlichen Verrostungszuständen zu sehen. Und auf einmal, ja, werden diese Alltagsgegenstände was ganz anderes. Also ich habe mich dabei danach ertappt nach diesem Buch, dass ich auch anders so auf den Alltagskram um mich herum geschaut habe. Vielen Dank. Also wie gesagt, das Buch Das Haus, das bringt einem ganz viel Erfahrung, wirft viele Fragen auf. Ein Buch mit Fotografien von Barbara Schnabel und El Dölle, dem Bildhauer, und einem Text von Tanja Langer. Im Mitteldeutschen Verlag ist das erschienen. Eine Reise durch die Zeit, durch einen Pompeji in Thüringen. Kann ich sehr empfehlen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt geht es hier um eine Literatur-Nobelpreisträgerin, von der Sie vielleicht noch nie gehört haben, jedenfalls wenn es Ihnen so geht wie mir. Das ist die norwegische Schriftstellerin Sigrid Undset. Sie hat 1928 den Literatur-Nobelpreis bekommen für einen historischen Roman in drei Teilen. Kristin Lavrans Tochter, so heißt diese Trilogie, die bringt jetzt der Alfred Kröner Verlag neu heraus. Die ersten beiden Bände sind schon erschienen und unser Skandinavien-Spezialist Peter Obern Halle, der hat sie gelesen. Guten Tag, hallo.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Ich hoffe ja, das war interessant für Sie, diese Bücher zu lesen. Und wenn ja, was war denn interessant daran?
Ja, also vorneweg, man muss natürlich was übrig haben für historische Romane. Oder sollte ich vielleicht lieber Geschichtsromane sagen? Es gibt ja den Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen eher Unterhaltung, wie zum Beispiel Der Medikus von Noah Gordon, der neulich gestorben ist, und solchen Romanen, die ein geschichtliches Zeitalter darstellen wollen, wie vielleicht Hilary Mantel mit ihrer Cromwell-Trilogie. Sigrid Undset gehört auf jeden Fall zu dieser zweiten Kategorie. Ja, besonders interessant fand ich die liebevollen und poetischen Schilderungen ihrer Heimat. Sie ist zwar in Dänemark geboren, 1882, ist dann aber im südlichen Teil Norwegens zu Hause gewesen. Andererseits und vor allen Dingen sind es die Personenschilderungen, die mich gebannt haben. Die sind ungeheuer genau, komplex, vielschichtig. Und dazu gehören auch die detaillierten Beschreibungen der Gesichter, die ja wie so ein Tor zu dem jeweiligen Innern der Personen wirken. Man kann fast Porträts anfertigen nach ihrer Beschreibung, also wenn man denn zeichnen kann.
Also jetzt haben Sie schon gesagt, es führt in die Geschichte, führen diese Bücher nach Norwegen. Aber in welche Welt dort, in welchen Zeitraum?
Ja, also in dieses südliche Norwegen, also bis Trondheim, was übrigens Nidaros in der damaligen Zeit hieß, ein großer Bischofssitz. 14. Jahrhundert, da sind wir, in einer frommen und geachteten Familie. Der Vater Lavrans ist ein starker, aber auch gütiger Mann. Die Mutter Ragnfrid, schwermütig, von einer alten Schuld belastet. Und nun wird in breiten Schilderungen die Kindheit geschildert und als Kristin, als Laienschwester in einem Kloster und dann die Bekanntschaft mit Erlend, die ja alles ändert und die zum Zündungsmoment dieses ganzen Romans wird.
Das heißt, das ist ein Mann, in den sie sich verliebt?
Sie verliebt sich in ihn, er rettet sie zunächst erstmal vor Strolchen und verführt sie dann und sie ertrotzt auch die Heirat mit Erlend, obwohl dieser ein Verschwender ist. Er ist sehr unüberlegt, er ist leichtsinnig, ein Abenteurer. Er ist eher ein sehr irdischer Held.
Und diese zentrale Figur, nach der ja auch die Trilogie benannt ist, Kristin Lavrans Tochter, was ist das jetzt für eine?
Sie ist sehr interessant. Sie ist zunächst sehr widersprüchlich. Sie ist weltgierig, aber auch gottesfürchtig. Sie begehrt auf, ist trotzdem auch gehorsam. Sie ist draufgängerisch und vorsichtig. Das ändert sich aber im Laufe der Lektüre. Aus dem liebenden, leidenschaftlichen Mädchen wird die tüchtige Hausfrau. Der zweite Band heißt ja im Original auch Husfruen. Aber das war im Deutschen wahrscheinlich zu bieder, das Hausfrau zu nennen, sondern es heißt einfach nur die Frau. Sie wird also immer mehr zur himmlischen Heldin. Bei Sigrid Undset ist der Mensch ein Wesen mit freiem Willen, vor allen Dingen aber ein Geschöpf Gottes. Also sie ist im Grunde immer auf der Gottessuche in diesem Buch, in dieser Trilogie.
Das klingt jetzt ganz traditionell, aber wir sind ja eben auch im 14. Jahrhundert. Jetzt war es ja so, in den 1920er Jahren, in der Zeit, in der diese Romane entstanden sind, gab es in ganz vielen Literaturen Experimente mit der Romanform, auch bei historischen Stoffen. Wie schreibt denn jetzt Sigrid Undset, wie experimentell oder traditionell?
Also Experimente findet man in den 20er Jahren, in denen ja auch diese Trilogie entstanden ist, wenig in Norwegen. Es war damals eine recht nationale Zeit. Man hat sich auf historische Stoffe geworfen, so auch Sigrid Undset. Und bei ihr kommt ja noch hinzu, dass sie zum Katholizismus übergetreten ist. Also es gibt literarisch bei ihr wenig Neuartiges. Modern sind auf jeden Fall die Perspektivwechsel in diesen Büchern, die intensiven, farbigen Naturschilderungen und auch die psychologische Tiefe der einzelnen Figuren. Im Stil ist sie eher traditionell, so wie altnordische Sagas, denen sie nacheifert, die ja sehr sachlich berichten. Mhm. Sie ist in gewisser Weise eine Feministin, aber eine konservative Feministin. Die Heldin Kristin ist schon eine starke Frau, setzt aber auf ethisch-moralische Werte wie Treue, Pflicht, Verantwortung und Glaube. Und sie setzt diese Werte über jeden Individualismus. Das hat für mich fast heutzutage fast erfrischend fremd gewirkt, also in unserer Zeit eben individualistischer und auch moralistischer Identitätskorrektheit. Aber hier, Sigrid Undset, geht es um die Einordnung in einen größeren Zusammenhang. Familie, Gesellschaft und Volk. Es ist ein nationales Epos, was wir lesen.
Und eine Romantrilogie, für die Sigrid Undset, wie gesagt, ausgezeichnet wurde mit dem Literaturnobelpreis 1928, die Trilogie Kristin Lavrans Tochter. Die ersten beiden Romane der Trilogie sind im Alfred Kröner Verlag erschienen unter dem Titel Der Kranz und die Frau. Peter Obernhalle hat uns diese Bücher vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür.
Straßenkritik.
Mein Name ist Nadine Krodel, ich arbeite in Neuburg und mein Lieblingsbuch zurzeit ist von der Eilert Gunda Goschen, Wo der Wolf lauert. Es geht um eine Familie, die sind aus Israel in die USA emigriert und haben sich da ein perfektes Leben aufgebaut, den mangelt es an gar nichts. Und jetzt ist es so, dass ihr Sohn in der Schule wohl gemobbt wird und im gleichen Zuge passiert ein Anschlag auf eine Synagoge. Und jetzt möchten sie diesen Sohn in so eine Selbsthilfegruppe anmelden und dann stirbt ein Mitschüler des Sohnes. Und die Mutter hat den Verdacht, dass der Sohn irgendwas mit dem Tod des Mitschülers zu tun hat. Also ich habe es letztens erst einer Freundin geschenkt, weil ich so begeistert war. Ich gebe das Leuten in die Hand und sage, ja, du musst es einfach lesen.
Das sagt Nadine Grodel aus Neuburg über das Buch Wo der Wolf lauert von Ayelet Gunda Goschen. Im Verlag Kein und Aber ist der Roman erschienen. Und wir haben hier bei uns mit Ayelet Gunda Goschen gesprochen über diesen Roman. Das Gespräch mit ihr finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de oder noch praktischer in unserer App der DLF Audiothek zusammen mit unseren vielen anderen Themen und Gesprächen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Motivationstrainer. Sortimentvariation. Vorratsimitationen. Amtortet-Visionärin. Animosität vor Riten. Vorratsimitationen. Onanier-Motiv. Onanier-Motiv-Artist. Amtortet-Visionärin. Animosität vor Riten. Sortimentvariation. Motivationstrainer.
Fuck Energie, ich hab die nicht, bin am Sack. Der Grund, weshalb ich gerne mir die Tasse mit Kaffee da pack. Ich nehm sie ab, ich nehm Schluck davon. Und plötzlich ist Kraft in die Luft gekommen. Ich hab mal Power, yeah, der Kaffee-Koffein gibt mir weiter nochmal auf Dauer. Denn die ganze Zeit hat nicht geklappt, ich war auf mich schon sauer. Weshalb ich auf die Bedienung mit Kaffee noch lauer. Gib mir den Kaffee, damit ich es dann später noch schaff. Dass ich mal merke, oh yeah, das gibt mir mehr als Tee die Kraft. Ich brauch den Kaffee, gib mir nochmal mehr von dem Mocker. Dann bin ich gut entspannt und hau ich mir den Sound hier vom Hocker.
Jeden Monat empfiehlt unsere Lesart-Redaktion hier im Deutschlandfunk Kultur 5 Bücher ganz besonders. Bei unseren Empfehlungen für den Januar jetzt, da ist jetzt ein Buch dabei, da dachte ich beim Titel, aha, Nanu, so. Also vor allem Fragezeichen um meinen Kopf. Dieses Buch heißt Die Nadeln des Aufstands, eine Kulturgeschichte des Strickens. Geschrieben hat das die griechische Kulturkritikerin Katharina Schina. Dass dieses Buch auf unsere Empfehlungsliste gekommen ist, dafür ist vor allem unsere Sachbuchredakteurin Catherine Newmark verantwortlich. Und die kann mir jetzt vielleicht weiterhelfen bei meinen Fragezeichen. Hallo, willkommen.
Hi.
Warum ist denn nun dieses Buch übers Stricken so eine besondere Empfehlung?
Ja, mir fiel es in den Vorschauen auf. Ich habe mir dann die Fahne bestellt und das Buch und ich war dann ganz schnell begeistert. Ich habe ein mildes Interesse am Stricken. Ich habe mich daran auch mal selber ausprobiert. Aber es gibt ja auch immer so ein bisschen den Ruch dieses altmodischen, also gerade so vorfeministischen beim Stricken auch. Mhm. Und also das Stricken hat mich interessiert. Mich hat auch interessiert, dass es eine griechische Autorin ist. Also der Sachbuchmarkt, die übersetzten Bücher aus dem Griechischen, die sind sehr überschaubar. Und ich war dann wirklich wild begeistert, weil es ein wahnsinnig schön gestricktes Buch ist. Es wird miteinander verstrickt persönliches Erleben, große kulturhistorische Bögen, politische und auch kulturkritische und gesellschaftsanalytische Ansätze. Und es ist eine richtige Leselust. Es ist auch sehr schön bebildert mit sehr viel schöner Strickkunst. Also wirklich ein Prachtgewebe, eines der Bücher, was ich wirklich am liebsten gelesen habe in dem ausgehenden letzten Jahr.
Jetzt aber nochmal zu diesem Titel. Also mir ist ja schon klar, dass Stricken auch eine politische Bedeutung haben kann. Die strickenden Grünen im Bundestag und so weiter. Aber trotzdem jetzt die Nadeln des Aufstands. Ist das nicht ein bisschen sehr aufgeladen?
Ja, das kann man schon sagen. Also eines der ersten Kapitel heißt auch gleich Nadel und Schwert. Da beschreibt die Autorin auch, wie sie so in ihrer eigenen Jugend, also wie sie Intellektuelle und Handarbeiterin gleichzeitig sein konnte und wie sie auch in Griechenland sozusagen der frühen 70er, als sie so diese kommunistisch bewegten Studentenbewegungen, das Ende der Militärdiktatur gab, wo dann das so ganz verpönt war und wie sie sich das auch durchgesetzt hat als eigenständiger, so eine Art von Selbsterwerbung von Freiheit, also durchaus das Stricken auch also die Nadel gegen das Schwert setzen, das ist ein politischer Akt auch. Und dann hat sie natürlich aber auch viele Beispiele, wo das Stricken sehr politisch ist. Also das berühmteste sind ja die sogenannten Tricoteuses, also die Frauen, die gestrickt haben unter der Guillotine und sozusagen applaudiert haben, als die Köpfe fielen. Es gibt immer wieder einen politischen Aspekt im Stricken und natürlich, es kann eben auch feministisch umgedeutet werden und zu einem Geschlechter, sozusagen in diesen Geschlechterfragen auch nochmal neu, also all diese strickenden Männer, die es gibt in den letzten Jahrzehnten, da kann es schon zum Kampfbegriff werden und das ist auch gar nicht uninteressant.
Jetzt waren Sie schon beim Stricken angesichts der Guillotine. Da geht es also schon ordentlich zurück in die Geschichte. Wie weit spannt Katharina Schina da den Bogen bei dieser Kulturgeschichte des Strickens?
Ja, also so sprunghaft geht sie immer wieder zurück, tatsächlich auch bis in die Antike. Und sie stellt fest, mit Befriedigung muss man sagen, dass das Stricken tatsächlich zu Beginn eine Männersache war, ein männliches Handwerk. Also natürlich auch Frauen sozusagen im häuslichen Kreise, aber das ist tatsächlich erstmal, wie viele dieser Tätigkeiten, also dieser Textiltätigkeiten erstmal durchaus männlich war in der Antike und es auch lange blieb, ein männliches Handwerk. Und dann zum Beispiel auch aber bis ins 20. Jahrhundert zum Beispiel nicht nur bei den Samurai, sondern auch bei westlichen Soldaten. Das Stricken war immer eine Tätigkeit, die Soldaten sozusagen für sich selbst, aber auch für die Kameraden, zum Beispiel in den Lazaretten des Ersten Weltkrieges, haben die Verletzten und die Verwundeten dann gestrickt für die Kameraden an der Front.
Erstaunlich.
Ja, oder auch, das belegt sie dann mit einer historischen Quelle, der große Admiral Nelson war ein Stricker. Also es gibt über die Geschichte hinweg sehr viele strickende Männer. Das fand ich natürlich sehr attraktiv. Und dann hat sie aber auch viele eben, wie gesagt, sozusagen diese kunsthistorischen Betrachtungen. Da geht es dann nicht nur um diese heutige Strickkunst, die durchaus feministisch ist, also dass man einen Panzer mit rosaroter Strickkunst einhüllt, sondern auch Reflexionen zum Beispiel über Gedichte. Gedichte werden auch gestrickt in gewisser Weise. Also da erweitert sie den Begriff dann auch sozusagen in die Kultur ganz weit hinein. Also ein wirklich sehr schönes Buch.
Ich bin restlos überzeugt davon. Und wir empfehlen ja immer 5 Bücher auf unserer Empfehlungsliste. 2 Sachbücher stehen jetzt auf der Januarliste. Und Sie können mir als Sachbuchredakteurin doch bestimmt auch was sagen zu unserem 2. Sachbuch. Das heißt Drinnen, wie uns Räume verändern.
Ja, das ist von Emily Anthes. Das habe ich tatsächlich nur angelesen, war aber schon sehr fasziniert. Das ist einfach diese grundsätzliche Frage, dass der Mensch, anders als in seiner Ur- und Frühgeschichte, tatsächlich heutzutage ja fast sein gesamtes Leben in Innenräumen verbringt und es ihm tatsächlich so zunehmend schwierig wird, ihn überhaupt nach draußen zu kriegen. Und die Emily Anthes geht das einfach durch an sehr vielen Sachen, also vom Wohnzimmer über das Krankenhaus, die Gefängniszelle und bis zu dem, und da bin ich natürlich so als Science-Fiction-Fan auch immer ganz begeistert, den Überlegungen, wie man in den Innenräumen im Weltraum dann wohl leben könnte. Also wenn wir jetzt den Mars besiedeln oder so, dann werden wir ja nur in Innenräumen leben praktisch, wenn keine Atmosphäre da ist. Also da gibt es auch diesen Zukunftsausblick. Es ist also eigentlich eine sehr grundsätzliche, sehr einleuchtende Frage, die sie da mit sehr viel Werf durchdekliniert. Also auch ein sehr schönes Sachbuch, sehr empfehlenswert.
Das Buch Drinnen, wie uns Räume verändern von Emily Anthes, eine unserer Empfehlungen für den Monat Januar, die zweite Sachbuchempfehlung von unserer Fünferliste. Die Nadeln des Aufstands, eine Kulturgeschichte des Strickens von Katharina Schienenahm. Herzlichen Dank an Catherine Newmark für diese Empfehlungen.